Warum ist es so wichtig, die kleine Gruppe potenzieller Impfgegner nicht mit einer Notzulassung zu irritieren?
Mein Eindruck ist, es gibt die Impfgegner und dann gibt es aber eben auch viele, die erstmal eine Zurückhaltung haben bei einem neuen Impfstoff. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und die erstmal im Zweifel sagen, ich warte erstmal ab oder ich schaue mir das erstmal an. Ich werde mich impfen lassen. Die zeigen übrigens auch die Umfragen. Viele sagen, ich werde mich eigentlich wahrscheinlich schon impfen lassen, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, ich gucke erstmal. Und gerade für diese Gruppe, die nicht sofort sagt, wie ich persönlich, ja klar lasse ich mich impfen, wenn ich dran bin, sondern die eher sagt, ich gucke erstmal, ist doch die Frage, wie zugelassen wird und wie die Prozesse zur Zulassung sind, eine ganz, ganz wichtige.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Dienstag zu einer Pressekonferenz zum Thema Corona. Kurz vorher zwei Sätze zur Erläuterung für diejenigen, die uns auch live verfolgen in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die aus der Hauptstadt über Bundespolitik berichten. Wir wissen um das große Interesse an Informationen in dieser Pandemie und haben daher in diesem Jahr auch weiter als sonst die Live-Übertragungen der Veranstaltungen hier erlaubt. Wir bedanken uns beim Fernsehsender Phoenix dafür, dass er eine Gebärdensprachdolmetschung zur Verfügung stellt, die auch dort zu sehen ist. Das übernehmen heute Daniel Meixner und Bernadette Peterka. Herzlichen Dank dafür. Heute begrüßen wir zum Thema Corona-Lage vor Weihnachten rechts neben mir Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, daneben den Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, und daneben die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, Sandra Ziesek, und auf der von mir aus gesehenen linken Seite die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs. Herzlich willkommen. In dieser Reihenfolge werden wir kurze Eingangsstatements hören, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Und Sie, Herr Spahn, beginnen bitte.
Liebe Frau Buschow, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind es gewohnt, dass sich in der Woche vor Weihnachten die Dinge, der Alltag, das, was noch zu tun ist, die Aufgaben oft verdichten. Wir nennen das Vorweihnachtsstress. Das erleben wir gerade wieder, aber ganz anders als sonst. Die Ministerpräsidenten haben sich am Wochenende mit der Bundesregierung geeinigt, das öffentliche Leben in Deutschland weiter herunterzufahren ab morgen. In den Kliniken und Pflegeheimen kämpfen Pflegekräfte und ärztliches Personal um die Gesundheit und zu oft auch ums Überleben ihrer Patientinnen und Patienten und der Pflegebedürftigen. Und in den Bundesländern bereiten sich alle mit Hochdruck darauf vor, auch tatsächlich mit dem Impfen, sobald ein Impfstoff da ist, beginnen zu können. Der Shutdown, meine Damen und Herren, war geboten. Lieber jetzt mit Aussicht auf Erfolg als erst nach Weihnachten mit dem Risiko großer Nebenwirkungen. Wir müssen selbstkritisch sagen, es ist uns zwar gelungen, die Infektionswelle zu brechen, aber die Infektionszahlen sind weiterhin viel zu hoch und besonders auch die Todeszahlen, vor allem in der Gruppe der Hochbetagten. Solange wie möglich haben wir die Balance gehalten, Beschränkungen von privaten Kontakten, Einschränkungen vor allem auch im Bereich von Freizeit, von Gastronomie, Kunst und Kultur, ja, aber die Kinder sollten weiterhin in die Kita und in die Schule gehen können und die Wirtschaft sollte, soweit es geht, weiterlaufen können. Diese Balance war angesichts der Zahlen und der Entwicklung der letzten Tage und Wochen nicht mehr zu halten. Wir haben gesehen, dass sich eine dritte Welle praktisch schon wieder begann aufzubauen, bevor die zweite tatsächlich abgeflaut war. Wir mussten daher vor Weihnachten das klare Signal setzen, dieser Jahreswechsel muss anders aussehen als üblich. Wichtig ist nun, dass das Vereinbarte auch umgesetzt wird in allen Regionen des Landes, in allen Bereichen und auch konsequent umgesetzt wird. Ich weiß, das wird hart für viele in den nächsten Wochen, für diejenigen, die sich auch auf Weihnachten und den Jahreswechsel gefreut haben, nach einem Jahr mit viel Verzicht und Entbehrung, aber vor allem eben auch für diejenigen, die am Coronavirus erkrankt sind oder sich um Erkrankte kümmern. Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben. Auch das, finde ich, ist wichtig, jetzt schon auch zu sagen und zu erkennen. Allerdings haben wir Hoffnung auf Besserung. Es gibt Impfstoffe, die Schutz versprechen. Und deswegen setzen wir alles daran, dass dieser Impfstoff so bald wie möglich zugelassen wird. Und ich will das angesichts der aktuellen Diskussionen ganz kurz erläutern, die zwei Ansätze. Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen keine Notzulassung, sondern eine ordentliche Zulassung, weil es darum geht, Vertrauen in das Impfen, gerade in dieser Pandemie, auch bestmöglich zu gewinnen und zu erhalten. Und die Frage, wie ein Impfstoff zugelassen wird, ist aus meiner Sicht auch etwas, was Vertrauen erweckt. Und deswegen gibt es eine ordentliche Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde eben auch, um dieses Vertrauen zu erhalten und zu gewinnen. Und zweitens haben wir von Anfang an gesagt, wir machen das europäisch, nicht national. Wir haben europäisch gemeinsam beschafft, uns Impfstoffe gesichert und vorbestellt, gemeinsam investiert in Produktion und in Forschung bei den Unternehmen. Und wir machen auch gemeinsam nun die Zulassung. Das Wir ist stärker als das Ich. Das gilt im Kleinen, in der Gesellschaft miteinander in dieser Pandemie. Das gilt aber eben auch im Großen, in Europa und innerhalb der Europäischen Union. Und ich wundere mich schon über manche Tonlage dieser Tage. Wir reden viel über Europa und europäischen Geist. Und dann in der Krise, dann wenn es tatsächlich darauf ankommt, ziehen einige zuerst brutal die nationale Karte. Es geht darum, europäisch gemeinsam diesen Weg jetzt auch weiterzugehen. Denn das schafft eben dann auch gemeinsam innerhalb Europas und untereinander Vertrauen. Gleichwohl, wir wollen eine gründliche Prüfung, eine ordentliche Zulassung und gleichzeitig eine zügige Prüfung. Unsere nationalen Behörden unterstützen bestmöglich, wie andere auch, die europäischen Behörden. Ziel ist, eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen. Zum Jahreswechsel wollen wir in Deutschland mit dem Impfen beginnen. Noch vor dem Jahreswechsel, genau genommen nicht am Jahreswechsel, sondern baldestmöglich nach der Zulassung. Die Rückmeldungen aus den Bundesländern machen mich zuversichtlich, dass das klappt. Wir haben mit den Bundesländern vereinbart, dass ab dem 15.12. ab heute wir einsatzbereit sein wollten und auch sein werden, sodass es dann zügig losgehen kann. Meine Damen und Herren, dieses Jahr hat uns viel abverlangt, aber dieses Jahr hat auch gezeigt, wie widerstandsfähig wir sind. Unser Gesundheitssystem, unsere Wirtschaft, vor allem wir als Gesellschaft. Es hat uns gezeigt, wenn wir uns unter Stress vertrauen, wenn wir auf uns und unsere Stärken vertrauen, dann können wir einen Unterschied machen. Wir haben uns gegen dieses Virus gestemmt. Wir haben gezeigt, dass wir in der Pandemie diesem Virus nicht wehrlos ausgeliefert sind. Und wir sind zusammengeblieben. Die überwiegende Mehrheit hat sich solidarisch verhalten, hat aufeinander Acht gegeben und tut dies auch weiterhin. Und es gilt weiterhin genau dafür, Dankeschön zu sagen. Es braucht nämlich beides, entschlossenes staatliches Handeln und bürgerliche Eigenverantwortung.
Danke.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Herr Wieler, Sie haben das
Wort. Ja, meine Damen und Herren, die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie. Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie und sie steigen weiter an. Und die Gefahr besteht, dass sie die Situation weiter verschlimmert und es damit immer schwieriger wird, mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen. Seit Beginn der Pandemie bis heute wurden im Robert-Koch-Institut insgesamt rund 1,35 Millionen Covid-Fälle übermittelt. Wir schätzen, dass etwas mehr als 1 Million Menschen die akute Infektion überstanden haben und 22.475 Menschen sind an oder mit diesem Virus verstorben. Bislang wurden im Dezember pro Tag zwischen 12.000 und 29.000 neue Fälle ans RKI übermittelt. Das sind deutlich mehr als noch im November. Wir sehen, dass das Infektionsgeschehen in den letzten Tagen praktisch in allen Bundesländern zugenommen hat, auch wenn es natürlich Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern gibt. Aus Sachsen übrigens wurden für den gestrigen Tag keine Fallzahlen übermittelt. In der letzten Woche haben wir aus Sachsen immer so um die 1.900 Neuinfektionen pro Tag übermittelt bekommen. Diese Fälle werden wahrscheinlich heute nachgetragen. Das heißt also, wir berichten dann morgen wahrscheinlich rund doppelt so viele Fälle aus Sachsen. Das hat einen technischen Hintergrund. Das Virus ist in der gesamten Bevölkerung verbreitet. Es kommt in allen Altersgruppen vor. Aktuell sind über 325.000 Menschen in Deutschland mit SARS-CoV-2 infiziert, die sogenannten aktiven Fälle. Zur Erinnerung, in den Sommermonaten waren das wenige Tausend nur. Und immer stärker betroffen ist die Altersgruppe der über 80-Jährigen. Das sind leider auch diejenigen Menschen, die ein sehr hohes Risiko haben, schwer zu erkranken oder zu versterben. Und wir sehen auch leider immer mehr Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen. Diese Entwicklung hatten wir befürchtet. Wenn das Virus erst einmal breit in der Bevölkerung zirkuliert, dann wird es immer schwieriger, die vulnerablen Gruppen zu schützen, das Virus zum Beispiel aus den Heimen herauszuhalten. Aber auch die Zahl der Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, steigt. Mit Stand gestern 4.670 Patienten. Auch das, meine Damen und Herren, ist ein bisheriger Höchststand. Und parallel dazu sinken natürlich dann auch die freien Kapazitäten auf den Intensivstationen immer weiter. Nach den Zahlen des DIVI-Intensivregisters waren gestern bundesweit von insgesamt rund 27.000 Intensivplätzen etwa 22.000 belegt. Und leider sterben hierzulande auch immer mehr Menschen an Covid-19. Allein für gestern wurden im Robert-Koch-Institut rund 500 neue Todesfälle übermittelt. Wenn wir uns das mal anschauen in den letzten Wochen, in Woche 43, das war die Woche Mitte, Ende Oktober, starben rund 380 Menschen. In der Woche 48, das war Ende November, sind bereits mehr als 2.300 Menschen verstorben gemeldet worden. Und letzte Woche, die Woche 50, waren es mehr als 1.800. Wir müssen aber davon ausgehen, dass diese Zahl noch deutlich steigt, denn Todesfälle werden noch lange nachgemeldet. Von schweren Verläufen und Todesfällen sind in erster Linie ältere Menschen betroffen, aber nicht ausschließlich. Wir erfahren unabhängig von den Todesfällen auch zunehmend über Langzeitfolgen der Infektion bei Mitmenschen, und zwar in allen Altersgruppen. Sie finden alle diese Zahlen im Situationsbericht, den wir täglich auf unserer Website publizieren unter rki.de. Und dienstags ist der Bericht besonders ausführlich. Und die anderen Zahlen, die aktuellen, finden Sie natürlich auch auf dem Dashboard unter corona.rki.de. Wie gesagt, heute fehlen doch die Zahlen aus Sachsen. Meine Damen und Herren, im Moment infizieren sich viel zu viele Menschen mit SARS-CoV-2. Was wir zurzeit sehen, ist das Ergebnis der Sorglosigkeit einiger Menschen, für die andere Menschen wiederum einen sehr hohen Preis zahlen müssen. Von den Ausbrüchen in Heimen und den Todesfällen hatte ich gerade berichtet, beides nimmt weiter zu. Die Gesundheitsämter sind zunehmend erschöpft. Sie schaffen es zum Beispiel nicht mehr, Kontaktpersonen zu ermitteln oder das Infektionsumfeld zu klären. Viele Krankenhäuser kommen an ihre Belastungsgrenze. Ärztinnen, Ärzte, das Pflegepersonal arbeiten am Limit. Wir können und müssen alle dazu beitragen, dass das Infektionsgeschehen wieder besser unter Kontrolle kommt. Und zwar sofort. Die meisten von Ihnen und von uns tun das bereits. Und wir alle tun sehr viel, um das Virus einzudämmen. Nun legen wir gemeinsam noch einmal einen drauf und binden auch jene ein, die zu sorglos waren. Die Neuinfektionen müssen jetzt deutlich sinken. Wir haben aktuell einen Höchststand an Infizierten. Und weil schwere Verläufe und Todesfälle immer erst mit einem gewissen Zeitverzug eintreten, müssen wir uns darauf einstellen, dass sich die Situation über die Weihnachten auch noch zuspitzen wird. Daher mein ganz klarer Appell an uns alle. Schränken wir unsere Kontakte auf das Nötigste ein. Wägen wir ab, was wirklich uns wichtig ist. Ich werde die beschlossene Höchstzahl der über Weihnachten möglichen Kontakte sicher nicht ausnutzen. Ich bleibe ganz bewusst darunter, um meine Kontakte auf das Allernötigste einzuschränken. Und ich appelliere an alle Ärzte, Ärztinnen und das medizinische Fachpersonal. Halten Sie durch und setzen Sie auch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts um. Und an alle Schulen. Nutzen Sie die kommenden schulfreien Wochen, um sich auf die Zeit danach vorzubereiten, damit der Schulbetrieb hoffentlich im Januar wieder sicher aufgenommen werden kann. Setzen Sie die umfangreichen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts um. Danke sehr.
Danke, dann hat Professor Ziesek das Wort.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie erwarten jetzt bestimmt, dass ich Ihnen als Virologin etwas zum Virus oder seiner Ausbreitung erzähle. Und ja, ich könnte jetzt viele Zahlen nennen, ich könnte Vergleiche mit Flugzeugen machen, ich könnte über die Langzeitfolgen berichten. Ich möchte Ihnen aber lieber von einem Telefonat berichten, das ich am Wochenende mit einem alten Freund und Kollegen geführt habe. Er arbeitet seit vielen Jahren als Arzt auf einer Intensivstation einer großen Uniklinik irgendwo in Deutschland und einem Haus der sogenannten Supramaximalversorgung. Er ist also sehr gut ausgestattet. Neben der hohen Arbeitsbelastung berichtet er von Pflegemangel, Bettensperrung und zunehmender Frustration. Und ich muss dazu sagen, mein Freund ist Intensivmediziner aus Leidenschaft. Aber was frustriert ihn? Erstens, die Krankheit selbst frustriert ihn. Die bittere Erkenntnis, dass man den Patienten oder den Patientinnen medizinisch nur sehr eingeschränkt helfen kann. Außerdem, das Personal hat nur wenig Zeit, sich auszuruhen oder mal Luft zu holen. Und die Versorgung von schwerkranken Covid-19-Patienten ist körperlich extrem anstrengend und mental sehr belastend. Zweitens, er ist frustriert, weil er die Übernahme von Schwerkranken aus anderen, kleineren Krankenhäusern, die nicht so gut ausgestattet sind, ablehnen muss, weil er keine Betten hat, kein Pflegepersonal. Obwohl er weiß, dass diese Patienten wahrscheinlich bei ihm optimal betreut werden könnten. Durch die Belegung der Betten mit Covid-19-Patienten können auch andere Schwerkranke nicht bestmöglich versorgt werden. Operationen müssen ausfallen und verschoben werden. Und insgesamt werden also auch viele Patienten, die kein Covid haben, deutlich schlechter versorgt. Drittens, bestimmte Menschen frustrieren ihn. Oft fragt sich das Krankenhauspersonal, warum sie schuften müssen, warum sie sich selbst gefährden müssen, nur weil andere sich nicht zusammenreißen können. Hinzu kommt der Aspekt der gefühlt schwindenden Wertschätzung der Gesellschaft. Und früher gab es Applaus vom Balkon und Aufmerksamkeiten für die Krankenhausmitarbeiter. Das hat erheblich abgenommen. Dabei ist die Situation jetzt viel angespannter, als sie im Frühjahr war. Können Sie sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man täglich sterbende Patienten betreut oder wie groß die Angst sein muss, diese Krankheit selbst zu bekommen und mit nach Hause in die Familie zu nehmen? Und was bitte soll man dann denken, wenn gleichzeitig immer noch Menschen auf den Straßen Corona leugnen und diejenigen beschimpfen, die sich an die Regeln halten? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ich von diesem Telefonat erzählt habe. Ganz einfach, ich möchte Ihren Blick auf etwas lenken, das ich persönlich schwierig finde. Es heißt in der Öffentlichkeit immer, dass wir dann noch gut mit der Pandemie zurechtkommen, wenn es noch genügend freie Betten auf den Intensivstationen gibt. Dann sei ja alles gut, aber diese Perspektive ist, wie ich finde, äußerst zynisch. Sie verkennt nämlich die tatsächliche Situation der dort behandelten Covid-Patientinnen und Patienten, die um ihr Leben kämpfen und doch sterben oder die zwar aus der Klinik entlassen werden, aber noch Monate an den Folgen leiden. Und würden wir so weitermachen wie bisher, gäbe es einen schrittweisen Kollaps unseres Gesundheitssystems. Bereits jetzt gibt es in vielen Kliniken Probleme, weil Pflegende und Ärzte selbst erkranken, auch an Covid-19. Wir können und dürfen nicht akzeptieren, dass täglich viele hundert Menschen in Deutschland sterben und noch viel mehr Menschen langfristige, zum Teil lebenslange Folgeschäden haben werden. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Wir müssen es auch gar nicht akzeptieren. Wir sind Teil dieser Pandemie und wir verbreiten das Virus. Es liegt deshalb an jedem Einzelnen von uns, diese Zahlen zu reduzieren. Dieses Jahr habe ich deshalb einen großen Wunsch. Bitte feiern Sie Weihnachten und Silvester anders. Minimieren Sie die Kontakte und auf das Nötigste und schützen Sie damit sich und Ihre Liebsten. Schenken Sie es uns und allen Mitarbeiterinnen im Gesundheitssystem. Mein Freund wird übrigens dieses Jahr Weihnachten nicht seine Eltern besuchen. Er hat Sorge, dass er sie anstecken könnte, weil er für uns alle jeden Tag Covid-19-Patienten versorgt und er muss verzichten. Vielen Dank.
Danke. Und dann Frau Büx.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich habe die dankbare Aufgabe, nach diesen Statements über etwas grundsätzlich sehr Positives und Erfreuliches zu sprechen, nämlich über die Impfung und den Beginn der Impfkampagne, der Beginn einer echten Exit-Strategie aus dieser Pandemie. Das beruhigt, das gibt Hoffnung, das ist eine echte Menschheitsleistung, dass uns dieser Weg nun möglich ist. Aber wie das in dieser Pandemie so der Fall ist, gibt es auch hier Herausforderungen. Das ist mit vielen Dingen so und so auch hier. Zunächst gibt es nicht genug Impfstoff für alle. Und wenn nicht alle, die das gern möchten, anfangs Impfstoff bekommen können, dann erfordert das eine Priorisierung, also eine bevorzugende Abfolge, in der geimpft wird, bis genug für alle da ist. Durch eine solche Priorisierung sollen die Impfdosen möglichst gerecht verteilt werden. Möglichst gerecht, weil es eben bei echter Knappheit keine Situation gibt, in der man allen das geben kann, was sie gern möchten. Ich glaube, es ist inzwischen gerade auch nach den Debatten in den letzten Tagen allen klar, dass es hier wirklich ums Eingemachte geht. Eine solche Priorisierung berührt elementare Fragen, ethische wie rechtliche, des Gesundheits- und Lebensschutzes jedes Einzelnen, aber auch der Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft. Und deswegen kann sich eine solche Priorisierung nicht nur aus medizinischen und empirischen Daten ableiten, sondern sie muss auch auf den ethischen und rechtlichen Grundsätzen, die in unserem Land gelten, aufbauen. Ich betone das deswegen so deutlich, weil Deutschland eines der wenigen Länder weltweit ist, in denen explizit und transparent die ethischen Aspekte mitbedacht und vorausschauend als Teil der Impfstrategie ausgearbeitet wurden, wenn Sie mir dieses Wort des Lobes erlauben wollen. Gemeinsam mit der STIKO und mit der Ständigen Impfkommission und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zum Beispiel hat der Deutsche Ethikrat dazu im November ein Positionspapier veröffentlicht, in dem der rechtsethische Rahmen entwickelt wurde. Die STIKO setzt diesen nun in ihrer feinkörnigeren Priorisierung um. Und ich danke allen, die an diesem Prozess beteiligt waren. Die Prinzipien, die dieser Arbeit zugrunde liegen, sind die Selbstbestimmung, die Nichtschädigung bzw. der Integrationsschutz, Gerechtigkeit und grundlegende Rechtsgleichheit, Solidarität und Dringlichkeit. Die schlagen sich nieder in 4 Impfzielen, Verhinderung schwerer Verläufe und Todesfälle, Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingtem SARS-CoV-2-Expositionsrisiko, Verhinderung von Transmission und Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens. Das Impfziel 3, also die Verhinderung der Übertragung, können wir jetzt noch nicht sicher ansteuern. Da fehlen uns noch Erkenntnisse zur sogenannten sterilisierenden Immunität, also dem sicheren Ausschluss von Übertragung. Aber insbesondere Impfziel 1 und auch 2 und 4 können wir ansteuern. Aus ethischer Perspektive und unter Berücksichtigung dieser rechtsethischen Prinzipien ergibt sich also, dass man folgende Gruppen vorrangig priorisieren sollte. Erstens Menschen mit signifikant erhöhtem Risiko für schweren oder tödlichen Verlauf. Zweitens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die aufgrund berufsspezifischer Kontakte ein erhöhtes Risiko haben oder die als Multiplikatoren das Virus in Einrichtungen hinein und in andere Bereiche der Gesellschaft hinaustragen können. Und drittens Personen oder Gruppen, die in basalen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen. Das sind sehr viele unterschiedliche Gruppen, Gesundheitsmitarbeiterinnen, Mitarbeiter in Gesundheitsämtern, Lehrerinnen und Erzieherinnen, Polizei, Sicherheitsbehörden, Feuerwehr und so weiter. Dazu noch einige kurze Erklärungen. Eine solche Priorisierung unter Knappheit kann nur im Rahmen einer zentralen Impfkampagne umgesetzt werden mit Impfzentren bzw. aufsuchenden mobilen Impfteams. Danach kann man dann wie gewohnt in die niedergelassenen Praxen gehen. Ganz wichtig auch und oft missverstanden, diese Prioritäten sind nicht sich ausschließende Prioritäten. Das heißt, es muss nicht gewartet werden, bis die eine Gruppe komplett durchgeimpft ist, sondern man kann zumindest die ersten Gruppen parallel impfen, da es unterschiedliche Geschwindigkeiten und auch praktische Herausforderungen geben wird. Menschen in Pflegeheimen, die mit den allerhöchsten Risiken, können meist nicht in Impfzentren kommen, sondern sie müssen aufsuchend geimpft werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen können meist direkt in ihren Einrichtungen geimpft werden. Die Ständige Impfkommission hat nun die relevanten empirischen Daten und die Literatur systematisch gesichtet und aufbauend auf diesen Vorgaben eine genauere Priorisierung entwickelt. Noch steht die endgültige Impfempfehlung aus, sie ist in den letzten Zügen, aber aus dem Entwurf, den sicher viele gesehen haben, ist zumindest sichtbar, dass diese Vorgaben umgesetzt wurden. Und so treffen sich hier tatsächlich ethische Rahmenüberlegungen, empirische Daten und auch der Common Sense. Es gibt Befragungen in der Bevölkerung, die eine überwältigende Unterstützung für diese Priorisierung nachzeichnen. Eine solche Situation hat man eher selten, dass sich das alles trifft, und das ist erfreulich. Wichtig ist nun, dass diese Vorgaben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern laufend angepasst werden, wenn neue Impfstoffe kommen oder sich die Kenntnisse erweitern, etwa mit Blick auf sterilisierende Immunität. Und lassen Sie mich abschließend noch einen letzten Satz sozusagen ins Unreine dazu sagen, ob diejenigen, die jetzt am Anfang vorrangig geimpft werden, irgendwelche Sonderrechte erhalten sollen oder sich anders als der Rest der Bevölkerung verhalten dürfen. Das ist aus ethischer Perspektive nicht sinnvoll. Erstens wissen wir, wie gesagt, noch gar nicht sicher, dass die Impfungen wirklich die Übertragung verhindern, also die Infektion von anderen. Zweitens werden wir noch eine ganze Zeit große gemeinsame Anstrengungen gegen die Pandemie brauchen. Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Hygiene, Lüften, Corona-Warn-App und so weiter. Und drittens wären Sonderrechte auch mit Blick auf die vorgegangenen ethischen Überlegungen problematisch. Wir alle stehen jetzt als Gemeinschaft für diejenigen zurück, die besonderen Schutz brauchen und sich besonderen Risiken aussetzen. Und wir lassen deswegen diese Gruppen wohlbegründet vor. Im Gegenzug wäre es dann unausgewogen, wenn diese Menschen Vorrechte erhielten, während sich alle anderen noch gemeinsam gegen die Pandemie stemmen. Vielen Dank.
Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Vielleicht zwei Bitten. Stellen Sie sich kurz vor und sagen Sie am besten auch, an wen die Frage geht. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, die uns digital Fragen zusenden und an die noch zusätzlich der Hinweis, wenn Sie nicht dazu schreiben, wer Sie sind und wer diese Frage stellt, kann ich die hier leider nicht berücksichtigen. Und ich beginne auch mit einer Frage, die uns online erreicht hat von Philipp Skopin, RTL und NTV an den Gesundheitsminister. Wie bewerten Sie die jetzt wohl gemeldete Impfstoffzulassung durch die EMA zum 23. Dezember? Und inwiefern ist es für Sie wichtig, mit jedem Tag früher der Impfstoffzulassung mögliche Todesfälle zu vermeiden?
Das ist eine gute Nachricht, dass eine Zulassung am 23.12. mit Stand heute, also wenn die Daten, die ja jetzt weiter bearbeitet werden, das auch hergeben, aber man darf da optimistisch sein, eine Zulassung am 23.12. erfolgen kann. Das ist eine gute Nachricht für die ganze Europäische Union, weil wir natürlich sehr zügig anschließend gemeinsam mit dem Unternehmen in die Verteilung kommen innerhalb der Europäischen Union. Ich sage noch einmal, einer der Gründe, warum wir das zusammen gemacht haben, war auch, dass alle 27 Mitgliedstaaten gleichzeitig, jetzt nicht auf die Stunde genau, aber doch eben jetzt dann nach der Zulassung beginnen können zu impfen. Und ich wäre mir sehr sicher, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, die etwas vielleicht wohlhabenderen Staaten oder auch die größeren Staaten, hätten das auch alleine gekonnt, frühzeitig. Aber es wäre nicht für alle 27 so gewesen. Das ist ein solidarisches Gemeinsamsein in dieser Situation. Und wie gesagt, wir haben in den letzten Tagen auch mit unserer nationalen Behörde, dem Paul-Ehrlich-Institut, und allen Beteiligten bestmöglich unterstützt, werden das auch in den nächsten Tagen tun. Jeder Tag früher, den wir einen zugelassenen Impfstoff haben, hilft, Leid zu mindern und auch Todesfälle zu vermeiden. Und gleichzeitig ist es eben ein hohes Gut, aus meiner Sicht eine ordentliche Zulassung zu erreichen. Das wird die erste ordentliche Zulassung eines Impfstoffes auf der Welt dann sein.
Dann machen wir im Saal weiter in der Mitte bei Frau Kurz.
Nee, Frau Bader.
Ach so, oh, sorry.
Mein Name ist Bader vom ARD Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Spahn. Sie hatten ja schon ausgeführt mehrfach, warum Sie sich für die EMA-Zulassung entschieden haben. Könnten Sie für die Bürger leicht verständlich nochmal erklären, warum, welche Faktoren da noch weitergehend geprüft werden, die jetzt eben in Großbritannien und in den USA womöglich nicht geprüft wurden, damit das nochmal leicht nachvollziehbar ist?
Es wird schlicht und ergreifend bei diesem Verfahren bei einer Zulassung auch tiefer in die Daten gegangen, also feinkörniger die Daten geprüft, intensiver geprüft. Es gab und gibt, ist ja auch veröffentlicht, hohe Nachweis für Sicherheit und Wirksamkeit, aber es wird einfach tiefer reingegangen sozusagen, weil man auch eben diese zusätzliche Zeit hat oder sich nimmt dafür, dann eben auch besser die Daten auswerten zu können, zu schauen, wo es eventuell für bestimmte Gruppen, bestimmte Situationen auch zusätzliche Risiken gibt. Und es ist parallel, auch das ist ja was stark macht, ein Verfahren, an dem sich eben die 27 nationalen Behörden beteiligen. Also es ist sozusagen die große Expertise aus dem Paul-Ehrlich-Institut, aus dem Französischen, aus dem Niederländischen, aus dem Spanischen, aus dem Polnischen Institut, das fließt alles zusammen und sorgt eben dafür, dass es eine noch größere Sicherheit auch in der Beurteilung gibt. Und ich will das einfach mal so aussprechen. Ich stelle mir manchmal vor, was wäre eigentlich gewesen, wenn in einer Notzulassung national wir als allererste auf der Welt geimpft hätten. Da hätten wir eine Debatte gehabt im Zweifel, die ich manchmal jetzt schon per E-Mail kriege, wir sind nicht Ihre Versuchskaninchen. Also es gibt ja beides. Ich kriege von Pflegekräften beides. Die einen sagen mir, Herr Spahn, ich erwarte schon, dass wenn Sie beginnen zu impfen, dass wir mit als erstes drankommen, weil wir stehen an der Front sozusagen im Risiko. Und ich kriege auch von Pflegekräften den Hinweis, ich lasse mich vielleicht impfen, aber nicht als erstes, weil ich will irgendwie, ich bin unsicher, nicht Versuchskaninchen sein. So ist das Wort dann dazu. Und deswegen finde ich diesen Ansatz, wir machen eine ordentliche Zulassung mit einem ordentlichen, intensiven Prüfverfahren, fachlich durch die Behörden, ganz, ganz wichtig, dass alle sich darauf verlassen können, das ist gut und intensiv geprüft worden. Nichts ist wichtiger beim Impfen als Vertrauen in den Impfstoff, der gesunden Menschen verimpft werden soll.
Auch eine Frage zum Impfen, nochmal, die uns digital zugegangen ist, von Lisa Braun, Presseagentur Gesundheit, richtet sich vermutlich an Herrn Wieler. Für welchen Zeitpunkt ist mit dem Erlass der Impfverordnung zu rechnen und muss die Impfempfehlung der STIKO vor diesem Erlass nochmal präzisiert werden angesichts der Lieferschwierigkeiten bei Pfizer und BioNTech?
da die Impfverordnung eine des Ministeriums ist, würde ich dann...
Ja, vielleicht zur zweiten Frage.
Herr Wieler, okay. Also zum Ersten, wir rechnen heute, das ist wiederum beim Robert-Koch-Institut mit der finalen Stellungnahme der Ständigen Impfkommission, die jetzt eben die eingegangenen Positionierungen nochmal überarbeitet oder ausgearbeitet, ausgewertet hat und dann die Stellungnahme überarbeitet. Und wir haben parallel und werden parallel die Impfverordnung, den Entwurf überarbeiten, heute nochmal, was ungewöhnlich ist, aber weil das ein besonders wichtiges Vorhaben ist, nochmal in die Abstimmung geben mit den Ländern, mit den Verbänden, mit den anderen Ressorts. Wir werden auch abwarten, die Bundestagsdebatte, die es morgen und übermorgen gibt, zum Thema Impfen und Priorisieren und den Rahmenbedingungen. Und erst nachdem der Deutsche Bundestag sich mit dem Thema beschäftigt hat, werde ich dann wahrscheinlich am Freitag die Verordnung abschließend unterzeichnen.
Wollen Sie noch ergänzen, Herr?
Nur ganz kurz die Korrektur. Es könnte heute oder morgen die STIKO. Ich bin mir nicht sicher, ob es heute kommt, okay. Aber wir rechnen morgen wahrscheinlich damit, also wenn alles glatt läuft. Heute wird das digitale Impfmonitoring live geschaltet um 17 Uhr.
Und die zweite Frage nach den Präzisierungen wegen Lieferschwierigkeiten. Können Sie dazu noch was ergänzen?
Welche Präzisierung wegen
die Frage war, ob die Impfempfehlung der STIKO vor dem Erlass noch einmal präzisiert werden muss angesichts von Lieferschwierigkeiten bei Pfizer und BioNTech. Also spielt das eine Rolle?
Nein, das eine ist ja die Priorisierung, wie Frau Büchse auch ausgedrückt hat, die ja sozusagen auch mehrere Gruppen parallel möglich macht zu Beginn. Und dann kommen natürlich auch pragmatisch-praktische Erwägungen dazu. Ich denke, viele Bundesländer werden insbesondere auch in den alten Einrichtungen beginnen, zu impfen, was ja auch Sinn macht angesichts der Risikosituation. Und gleichzeitig haben wir eben von Anfang an, deswegen priorisieren wir ja nicht ausreichend Impfstoff, sondern das wächst dann langsam hoch. Und dadurch, dass wir eben im ersten Quartal mit etwa 11 bis 13 Millionen Impfdosen rechnen dürfen, werden wir eben Zug um Zug das weiter hochfahren und dann mehr und mehr dann auch aus der prioritären Gruppe entsprechend impfen können. Also das Grundprinzip dahinter bleibt aber gleich und deswegen führt das jetzt nicht zu einer Veränderung in der Priorisierung, sondern die zeitliche Abfolge ergibt sich sozusagen anders.
Vielleicht ist das ein Missverständnis. Wenn sich neue Erkenntnisse ergeben sollten bei anderen Impfstoffen, dann könnte es sein, dass man nochmal nachjustiert. Also wenn man sicher wüsste, dass ein Impfstoff ganz bestimmt die Übertragung des Virus auf andere Menschen unterbindet. Das könnte noch mal ein Nachjustieren erfordern. Das ist aber auch schon angelegt. Der Entwurf der STIKO-Empfehlung hatte ja schon eine Fußnote, dass das ein lebendes Dokument sein soll, wo also immer wieder neue Erkenntnisse eingebaut werden. Aber an den ethischen Grundprinzipien wird sich nichts ändern. An den ethischen Grundprioritäten wird sich nichts ändern. Und je mehr Impfstoff man hat, desto mehr kann man dann, wenn Sie so wollen, in der Priorisierungsliste vorangehen. Aber die Reihenfolge wird sich dadurch natürlich nicht ändern. Alle hoffen wir das wahrscheinlich, dass wir möglichst schnell da voranschreiten können.
Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jordans.
Frank Jordans, AP. Herr Minister, die EMA hat eine Zulassung zum 23.12. noch nicht offiziell bestätigt. Versuchen Sie hier durch das öffentliche Pushen dieses Datums von außen Fakten zu schaffen? Oder haben Sie schon eine Bestätigung von der EMA, dass dieses Datum eingehalten wird? Und der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat gestern in der ARD gesagt, dass er davon ausgeht, dass es zu geringeren Liefermengen kommen wird als erwartet. Haben Sie dazu Hinweise?
Da ich die Meldung wie Sie auf meinem Weg, also ich weiß nicht, wann Sie sie wahrgenommen haben, ich habe die Meldung zum 23.12. bestätigt wahrgenommen auf meinem Weg hier hoch in einer Ticker-Meldung und habe sie so gelesen, als wäre das bestätigt worden von der Agentur. Aber es ist eben auch unsere Information, dass es vor Heilig, also der 23.12. liegt vor Heiligabend, deswegen finde ich das plausibel, vor Heiligabend erreicht werden soll. Das ist jedenfalls mein Informationsstand. Ich habe eigentlich nur wiedergegeben, was ich von Medien erfahren habe an dieser Stelle. Und ich unterstelle mal, dass das dann auch korrekt entsprechend gescheckt worden ist bei der EMA. Zur Frage zu Herrn Ministerpräsidenten Weil und seiner Einschätzung ist das, was ich, wahrscheinlich tippe ich, was Herr Weil aufgreift, was ich am Sonntag auch in der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt habe, was aber auch schon ja öffentlich beschrieben war, Anfang Dezember, dass eben BioNTech Pfizer wegen einem nicht so zügigen Produktionsaufbau, wegen einiger Probleme wie eigentlich geplant, zu Beginn nicht ganz so viele Mengen wird ausliefern können, wie ursprünglich, und zwar an alle Empfänger, wie ursprünglich mal geplant war. Aber das ist, wie gesagt, eine Information von Anfang Dezember, die auch schon Anfang Dezember medial besprochen worden ist und öffentlich, die ich nochmal wiederholt habe am Sonntag, die dann aber nochmal erneut medial besprochen worden ist. Es ist aber die gleiche Information. Ob man jetzt dieselbe Information sagen würde, weiß ich nicht in der Situation. Es ist jedenfalls die gleiche Information.
Aber dieser Verzug erfolgt nicht durch die Zulassungsverzögerung, sondern durch die Produktion.
Genau.
Wir machen im Saal weiter bei Herrn Tiede.
Herr Spahn, wenn am 23. oder bis zum 23. die Zulassung da ist, wann könnte dann verbindlich in Deutschland mit dem Impfen begonnen werden, noch während der Feiertage? Und zweite Frage, von Moderna, der ja der zweite Kandidat ist, der zugelassen werden könnte, noch in diesem Jahr oder Anfang Januar, hat Deutschland separat nichts bestellt und bekommt über die EU auch nur relativ wenig, da ist nur wenig bestellt worden, 7,5 Millionen, also Dosen für 7,5 Millionen Deutsche. Ist geplant, bei Moderna nochmal nachzukaufen, auch um schneller impfen zu können?
Also zuerst einmal, wenn die Zulassung erfolgen sollte, und ich sage noch einmal, es wird ja auch noch geprüft, kann jederzeit eine Information sich ergeben in der Prüfung, weil sonst müsste man ja nicht noch prüfen. Bis dahin, wenn die Zulassung zum 23.12. erfolgen sollte, dann geht es übrigens im nächsten Schritt auch um die Chargenfreigabe. Das ist übrigens bei Grippeimpfstoff, bei jedem Impfstoff so, dass die jeweilige Charge vom Paul-Ehrlich-Institut in diesem Fall dann jeweils auch nochmal freizugeben und zu prüfen ist, um auch da nochmal eine Sicherheit zu haben, dass das, was ausgeliefert wird, die Charge, auch übereinstimmt mit dem, was zugelassen worden ist in der Qualität und Beschaffenheit. Und dann werden wir uns natürlich mit dem Hersteller darum bemühen, dass schnellstmöglich eine Auslieferung erfolgt an die Bundesländer, dort dann durch die Bundesländer an die jeweiligen Impfzentren, sodass ich maximal mit 2 bis 4 Tagen späterem Impfstart rechne. Die zweite Frage zu Moderna. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie die 7,5 Millionen haben. Von den 160 Millionen Dosen, die die Europäische Union bei Moderna bestellt hat, 80 Millionen plus 80 Millionen optional. Die Option ist gezogen worden. Jetzt bin ich tatsächlich gerade in meinem Kopf am Kramen nach der genauen Zahl, aber wir haben über 30 Millionen Dosen, wenn ich es richtig im Kopf, ich kann Ihnen nicht die genaue Zahl gerade sagen, aber deutlich mehr als die Zahl, die Sie gerade genannt haben, auch vom Moderna-Impfstoff für Deutschland gesichert. Auch überproportional, weil von den zweiten 80 Millionen wollten nicht mehr alle Mitgliedstaaten ihren Anteil haben. Deswegen hat Deutschland überproportional von den optionalen 80 Millionen Dosen dann eben auch Impfstoff gesichert. Es ist aber tatsächlich so, dass zu Beginn, weil Moderna ja das gleiche Thema hat und dort auch die Vereinigten Staaten sehr früh, sehr viel sich für die Erstauslieferung gesichert haben, werden wir zu Beginn erstmal sozusagen mit 1,5 Millionen Dosen starten in den ersten Wochen von Moderna nach Zulassung, die natürlich auch erstmal dann erfolgen muss im Januar. Und das wird dann aufwachsen Richtung Sommer. Aber wir haben uns deutlich mehr sichern können, als Sie gerade erwähnt.
Aber Sie kaufen jetzt nicht nochmal nach?
Wir haben vereinbart in der Europäischen Union, dass nationale bilaterale Verträge jeweils erst erfolgen, nachdem die europäischen Verträge final geschlossen sind. Danach wir erst final auch mit anderen abschließen und verbindlich Verträge mit anderen zeichnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch mit einigen der Hersteller, die jetzt sehr frühzeitig in der Zulassung sind, zusätzliche nationale Verträge schließen. Darüber reden wir natürlich insbesondere auch mit den deutschen Herstellern, aber eben auch beispielsweise mit Moderna.
Eine Frage, die dazu vielleicht passt. Angela Misselbeck vom Ärztenachrichtendienst fragt digital, benötigt man für die bislang zu erwartende Menge an Impfstoffdosen tatsächlich die aufwendige Logistik mit rund um die Uhr besetzten Impfzentren?
Also es ist grundsätzlich so, dass ich es besser finde, dass wir Impfzentren einsatzbereit haben ab heute. Und weil wir ja vor einigen Monaten auch noch damit rechnen mussten, dass möglicherweise sogar noch früher eine Zulassung erfolgen könnte, und der Impfstoff dann etwas später kommt als umgekehrt. Der Impfstoff wäre schon da und wir hätten die Logistik und die Infrastruktur nicht. Das wäre noch viel schwerer, glaube ich, irgendwie zu vermitteln. Und ja, es wird natürlich so sein, dadurch, dass es im ersten Quartal um die 11 bis 13 Millionen Impfdosen Stand heute sein wird, dass die Impfzentren nicht alle im Volllast die ganze Zeit sein werden, um es mal so zu formulieren, sondern dass sich das langsam entwickelt und langsam hochfährt. Aber auch das gibt ja zumindest die Chance, die Prozesse dann auch Tag um Tag und mit dem immer weiter steigenden Zahlen an Impfungen und Impflingen dann weiter zu optimieren. Also wenn es jetzt schon so ist, hätte auch lieber mit noch mehr Dosen natürlich einen Staat, wie jeder andere Staat der Welt auch. Aber wenn es jetzt schon so ist, gibt es uns zumindest die Möglichkeit, die Prozesse immer weiter zu optimieren.
Wir machen im Saal weiter bei Frau Bärheide.
Dankeschön, Rebecca Bärheide, Deutsches Ärzteblatt. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Thema im STIKO auch und Impfempfehlung und dieser Diskussion um ein Impfgesetz, was vor allem am Wochenende noch mal gelaufen ist. Wie stehen Sie dazu, Herr Spahn, beziehungsweise was ergegnen Sie den FDP-Bundestagskollegen dazu? Und die zweite Frage geht in Richtung Gesundheitsämter. Herr Wieler, Sie hatten ja auch gesagt, dass die Gesundheitsämter überlastet sind. Die Digitalisierung der Gesundheitsämter soll ja zum 1.1. verbessert werden. Auf welchem Punkt stehen wir da jetzt Mitte Dezember?
Also zuerst einmal, wir haben eine gesetzliche Grundlage. Das dritte Bevölkerungsschutzgesetz hat im Übrigen ja auch schon eine Vorpriorisierung vorgenommen, auf Grundlage auch der Empfehlung des Deutschen Ethikrates, der Leopoldina und der Ständigen Impfkommission. Da steht nämlich eben, dass insbesondere die Älteren, die besonders Verwundbaren durch dieses Virus, diejenigen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind und die für die öffentliche Ordnung auch wichtig sind, die Personengruppen bevorzugt geimpft werden sollen und übergibt dann sozusagen die weitere Detaillierung, die ja auch beständig anzupassen sein wird, wie gerade schon gesagt worden ist, bei verschiedenen Impfstoffen, verschiedenen Erkenntnissen möglicherweise, dann eben in eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit. Das ist übrigens auch bei anderen Impfstoffen kein ungewöhnlicher Vorgang. Ständige Impfkommission empfiehlt und dann meistens der gemeinsame Bundesausschuss, die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens, entscheidet in der Folge. Es ist zudem ein Impfstoff, der ausschließlich sich im Bundesbesitz ja befinden wird. Das ist auch nochmal was anderes als der freie Zugang sozusagen in anderen Bereichen. Zu Beginn ist es eben ausschließlich ein staatlich dann erworbener Impfstoff, wo dann eben auf Grundlage des Gesetzes und der Verordnung mit den Ländern zusammen dann das Impfen vorgenommen wird. Und wir sind uns in der Bundesregierung einig, dass das eben auch die Rechtsgrundlage ist, auf der wir agieren können und wollen. Den Gesetzentwurf, den Sie angesprochen haben, den kenne ich bis jetzt nicht. Der liegt mir auch noch nicht vor. Ich habe gehört, dass er am Donnerstag beraten werden soll, aber da ich einen Gesetzentwurf, der Donnerstag beraten werden soll, am Dienstag noch nicht kenne, kann ich ihn jetzt noch nicht beurteilen.
Ja, zu der digitalen Ausstattung der Gesundheitsämter. Wir haben ja rund 412 Gesundheitsämter in Deutschland und wir reden hier über drei Softwares, die immer wieder in den Medien stehen und die sind auch zentral. Das eine ist das deutsche elektronische Melde- und Informationssystem. Das wird nach meinem Kenntnisstand im Januar auch überall angeschlossen sein. Dann haben wir die Meldesoftware, die ja nicht nur Covid-19, sondern alle diese ganzen Meldungen, Salmonellosen, HIV, welche Krankheit noch immer aufnimmt. Dieses Surfnet ist inzwischen meines Wissens bei rund 3/4 aller deutschen Gesundheitsämter genutzt. Und dann gibt es noch eine weitere Software, die hauptsächlich für die Kontaktverfolgung wichtig ist, SORMAS. Und SORMAS soll ja weiter ausgerollt werden. Ich habe nicht die Zahlen genau im Kopf, wie das aussieht im September, im Januar, aber auch das wird natürlich dann auf alle Bundesgesundheitsämter ausgerollt. Das ist ja auch ein Bundesbeschluss, also ein Beschluss dieses Corona-Kabinetts meines Wissens.
Und der Ministerpräsident.
Und der Ministerpräsidenten, exakt. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich auch, diese Software muss natürlich auch dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelernt werden. Das sind ja immer zwei Paar Schuhe und auch das wird zügig vorbereitet und geht seiner Wege. Und die Digitalisierung klappt aber natürlich nur insofern, als eben auch die Mitarbeiter entsprechend geschult werden.
Ich kann kurz ergänzen, ich habe gerade die Zahl bekommen. Herr Tiede ist jetzt leider nicht mehr da, aber musste wahrscheinlich auch weit. Aber 48,6 Millionen Dosen Moderna haben wir uns gesichert von den europäischen 180 Millionen. Es ist deswegen, wie gesagt, überproportional, weil einige Mitgliedstaaten auf ihren Anteil verzichtet haben und wir den dann erworben haben.
Ich nehme hier noch mal eine Frage dazu. Das geht noch mal ums Thema Impfen. Diese Frage ist vielleicht, die kommen ja nicht live in dem Moment, wo ich sie hier vorlese, sondern liegt hier schon etwas länger, von der Kollegin Henrike Rosbach, Süddeutsche Zeitung. Es geht noch mal um das Thema Notfallzulassung. Vielleicht ist die überholt durch das neue Datum, was vorhin hier besprochen wurde. Sie fragt aber noch mal grundsätzlich, wie wird abgewogen zwischen den zusätzlichen Toten durch einen späteren Impfbeginn und den Wert einer ordentlichen Zulassung für das Impfvertrauen und wann könnte die Entscheidung für Letzteres, also Notfallzulassung, kippen? Und dann stellt sie noch die Frage, warum ist es so wichtig, die kleine Gruppe potenzieller Impfgegner nicht mit einer Notzulassung zu irritieren?
Mein Eindruck ist, es gibt die Impfgegner, und dann gibt es aber eben auch viele, die erstmal eine Zurückhaltung haben bei einem neuen Impfstoff. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und die erstmal im Zweifel sagen, ich warte erstmal ab oder ich schaue mir das erstmal an. Ich werde mich impfen lassen. Die zeigen übrigens auch die Umfragen. Viele sagen, ich werde mich eigentlich wahrscheinlich schon impfen lassen, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, ich gucke erstmal. Und gerade für diese Gruppe, die nicht sofort sagt, wie ich persönlich, ja klar lasse ich mich impfen, wenn ich dran bin, sondern die eher sagt, ich gucke erstmal, ist doch die Frage, wie zugelassen wird und wie die Prozesse zur Zulassung sind, eine ganz, ganz wichtige. Und genau dafür machen wir eben diesen Weg. Und das ist ja richtig beschrieben, das ist ein Abwägungsprozess, den man sicherlich, wenn es jetzt ein sehr großes zeitliches Auseinanderfallen gegeben hätte, da kann Frau Büchse im Zweifel auch ethisch dann nochmal was zu sagen, dann nochmal anders hätte bewerten müssen. Aber den Mehrwert, den diese ordentliche Zulassung, ich sage nochmal, die erste ordentliche Zulassung dann weltweit bringt, auch für Vertrauen und Verlässlichkeit zur Impfung, aber ich sage auch nochmal dazu, auch innerhalb Europas, bitte sehr, diesen Aspekt nicht völlig wegzulassen, dass es auch viel für Verlässlichkeit und Vertrauen innerhalb der Europäischen Union tut, diesen Weg in dieser schweren Zeit gemeinsam zu gehen. Ist jetzt ein Unterschied von 2 Wochen zwischen einer Notzulassung und einer ordentlichen Zulassung aus meiner Sicht einer, der unbedingt eben auch verantwortet werden kann.
Herr Schieler, Sie wollten ich kann dem nur 100% zustimmen. Vielleicht noch eine Information. Wir machen ja zusammen mit der Universität Erfurt seit März diesen Jahres regelmäßig Umfragen, COSMO, diese Studie, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und die Beteiligten dort, 70% der Menschen, die sich über Impfstoffe informieren, möchten auch was über Nebenwirkungen wissen. Ja, das ist eine Menge. Und natürlich ist gerade deshalb auch die Prüfung dieser Unterlagen so wichtig. Und das heißt also, ich halte das auch für absolut wichtig. Wir müssen hier so transparent und offen wie möglich umgehen, wie wir das auch später tun werden. Wenn wir dieses digitale Impfmonitoring aufgebaut haben, dann werden auch die Daten dann, auch die unerwünschten Nebenwirkungen wie Fieber, Schmerz an der Einstichstelle, all das wird transparent auch gezeigt werden. Das ist sehr, sehr wichtig, damit das Vertrauen der Bevölkerung auch da ist.
Frau Büchs? Vielleicht nur noch als Ergänzung, es gibt diesen Satz, Beginnings matter. Der Anfang zählt. Und das ist gerade bei einer, wie wir sie so, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben, Impfkampagne wie gegen die Corona-Pandemie extrem entscheidend, dass wir da jetzt nicht in irgendeinen Crash reingehen, dass das alles gut, sorgfältig und transparent vorbereitet ist. Das heißt einmal organisatorisch vorbereitet, aber eben auch inhaltlich und mit Blick auf Vertrauensbildung und Sicherheit. Und ich glaube, ich muss auch, was diese Abwägung anbelangt, einfach darauf hindeuten, diese zu einfachen Abwägungen, wir haben jetzt noch 2 Wochen längere Zulassung und so viele Tote passieren in der Zeit, die sind sehr krude, weil natürlich Tode auch passieren, weil mehr Infektionen stattfinden. Also die Vermeidung von Todesfällen findet nicht unilateral nur durch die Impfung statt oder durch eine frühere Impfung, sondern eben auch durch unser aller Verhalten in dieser Pandemie. Deswegen warne ich so ein bisschen davor, das so ganz harsch gegeneinander zu stellen. Ich glaube, das ist zu vereinfacht. Ich verstehe, warum man das so denkt. Und wir sind alle sehr ungeduldig, mich eingeschlossen. Ich zähle wirklich die Tage. Aber ich glaube, das ist besser, wenn wir das jetzt gut und ordentlich und sorgfältig alle bekommen und dann auch darauf vertrauen können.
Es Vielleicht gibt es im Saal noch nachher Fragen zum Thema Impfungen. Online gibt es aber auch viele zum Thema Pflege oder allgemein zu Corona und Weihnachten. Deswegen nehme ich jetzt mal eine von Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Der möchte gerne von allen Podiumsgästen wissen, wie und mit wie vielen Personen verbringen Sie Weihnachten? Wer möchte beginnen?
Dann fange ich mal an. Ich werde mit meiner kleinen Haushaltsfamilie Weihnachten verbringen. Das sind 3 Personen, weil mein Mann und ich beide im Gesundheitssystem arbeiten und natürlich bereitstehen und Hintergrunddienste haben. Und wir haben uns entschieden, nicht die Großeltern zu besuchen dieses Jahr.
Ich habe eine 4-köpfige Familie. Meine Töchter gehen in Vorquarantäne, meine Frau ebenso und ich bin mehr oder weniger sowieso immer in Quarantäne. Ich sitze nur in meinem Büro. Und wir werden unsere Schwiegereltern als 2. Einheit haben, die ebenfalls extrem vorsichtig sind. Und von daher, das ist der Kontakt, den wir Weihnachten haben.
An Weihnachten, Heiligabend, Weihnachten bin ich mit meinem Mann alleine, erstmalig, in dieser besonderen Situation. Wenn es geht, mit Anmeldung und unter Hygienebedingungen, werden wir die Christmette besuchen. Aber das liegt jetzt eben auch an den Bedingungen, zu denen das möglich ist oder nicht.
Ich habe 2 Grundschulkinder. Wir sind zu 4. Wir gehen ab Freitagmittag alle in die Vorquarantäne. Wir haben verzichtet, dieses Jahr die Großeltern einzuladen oder zu besuchen und werden mit der 2. Einheit, mit meiner Schwester und ihrem neugeborenen Kind und dem älteren Kind gemeinsam feiern.
Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Jessen.
Ja, ich habe 2 Fragen. Eine an Herrn Spahn. Sie sagten, eine 3. Welle zeichne sich ab, ehe die 2. abgeflacht war. Taugt der Begriff der Welle eigentlich noch zur Beschreibung der Dynamik? Denn Welle heißt eigentlich, wir haben einen Wellenberg, dann ein Wellental, dann ein neuer Wellenberg, wenn das direkt ineinander übergeht. Und was würde das bedeuten, wenn wir 10 Tage nach Heiligabend dann auf einmal durch die dann doch vermehrten Kontakte einen weiteren Anstieg haben? Wäre das 4. Welle oder wie? Und die Frage an Herrn Wieler, da Sie sagten 22.000 Tote an oder mit Corona. Sie wissen, dass gerade bei den Kritikern der Relevanz dieser Zahlen mal gesagt wird, ja, dieses an oder mit. An wird häufig genommen, es ist aber in Wahrheit gar nicht die Todesursache. Kann man das genauer ausdifferenzieren oder welche Bedeutung hat diese Unterscheidung?
Zum einen, ich glaube, zu beiden Fragen, wenn ich das sagen darf, kann vielleicht auch noch Frau Professor Zizek ergänzen. Zur Welle fände ich es jedenfalls ganz spannend. Zur Frage Welle, das finde ich übrigens ist ein berechtigter Hinweis, weil Welle suggeriert irgendwie wie so am Strand, es ist was weg und dieses Virus ist ja nie ganz weg in der Gesellschaft, ist auch im Sommer ja offenkundig nicht weg gewesen oder in der Phase, wo wir geringe Infektionen hatten, ist es sozusagen in unterschiedlicher Dynamik unterwegs und entweder gut unter Kontrolle oder eben, wie wir es jetzt leider erleben, eben nicht unter Kontrolle. Und deswegen kann man über den Begriff der Welle tatsächlich streiten. Was wir aber gesehen haben, ist ja, und das fand ich jedenfalls schon bemerkenswert, ist eben, dass sozusagen in dem Runtergehen der Infektionszahlen wir jetzt in den letzten 5, 6, 7, 8 Tagen gesehen haben, dass auf einmal in ganz vielen Bundesländern wieder in die andere Richtung ging. Und das ist jedenfalls ein Phänomen, das ich jetzt mit dieser 3. Welle beschrieben habe, aber eben eines ist, was sehr deutlich gemacht hat, wie wichtig es jetzt war, so schwer es ist, diese zusätzlichen Maßnahmen zu ergreifen, um das unter Kontrolle zu kriegen.
Ja, also zu der ersten Frage. Ich muss zunächst noch mal sagen, dass der Lockdown-Light ja gewirkt hat. Er hat ja dieses exponentielle Wachstum aufgehoben und man war in einem Plateau. Das heißt also, diese Kontaktbeschränkung prinzipiell funktioniert das und wir sehen halt jetzt wieder ein Ansteigen, weshalb es eben nicht genügend funktioniert. Wir können das auch berechnen. Wir haben berechnet, dass wir etwa nur 40% der Kontakte reduzieren konnten. Das sind Modellierungen und wir brauchen mindestens 60%. Da sind sich viele Wissenschaftler einig. Zu der Frage mit den Todesfällen. Die Zahlen, die ich nenne, sind die Zahlen, die uns von den Gesundheitsämtern übermittelt werden. Und selbstverständlich könnte man es nur genau sagen, wenn jeder dieser Verstorbenen seziert wird, einer Obduktion unterworfen wird, was natürlich nicht geschieht. Es gibt aber eine Publikation aus Deutschland und auch gerade eine Publikation, die von Pathologen federführend gemacht wurde, die auch selber das vorher kritisierten, diese Angabe. Und in dieser Publikation, ich glaube, sie war im Deutschen Ärzteblatt, wurde festgestellt, dass von den Toten, die damals untersucht wurden, 86% wirklich an dem Virus, an der Infektion verstorben waren. Ich möchte aber dazu noch Folgendes sagen. Es gibt natürlich auch bei den Todesfällen eine Dunkelziffer. Es wird natürlich auch Menschen geben in unserem Land, die versterben, ohne dass man diagnostiziert hat, dass sie Corona hatten. Weil es ja Schlaganfälle unter anderem verursacht, weil das Gefäßsystem ja angegriffen wird. Insofern halte ich die Zahl, die ich dort nenne, das ist die offizielle Zahl, eher für eine Unterschätzung der wahren Todesfälle an Covid-19.
Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen zu an und mit Corona. Das ist ja auch immer, wie Sie schon gesagt haben, ein Kritikpunkt. Und ich habe das auch diskutiert in meinem Telefonat und der Kollege meinte, dass er das sehr gut klinisch unterscheiden kann. Also er kennt dieses Krankheitsbild sehr gut und ich denke, das ist das eine. Und dann gibt es ganz viele Aspekte, die zum Teil Herr Wieler ja auch schon gesagt hat. Es gibt auch Spätfolgen, die wir sehen nach einer Therapie, zum Beispiel wenn sie intensiv medizinisch versorgt wurden, dass dann eine, ja, wie soll man sagen, so eine sekundäre Entzündung der Leber, der Gallenwege passieren kann, an denen man dann auch versterben kann. Die sind natürlich Wochen bis Monate nach der eigentlichen Infektion, sind aber trotzdem an den Folgen der Infektion gestorben. Und ich sehe das genauso wie Herr Wieler immer die Kritik, dass so viele getestet werden und an was anderes sterben, ist es genauso auch andersrum, dass wahrscheinlich viele sterben und gar nicht getestet wurden und gar nicht obduziert wurden. Und ja, es gibt einfach sehr viele Aspekte oder andere Erkrankungen, Thrombosen, Embolien, die ausgelöst werden durch die Infektion, die aber darauf zurückzuführen sind. Und natürlich ist dann die Todesursache ein Organversagen oder die Embolie, aber die Ursache ist trotzdem das Virus.
Ich nehme eine Frage dazu von der Kollegin Tonia Mastroboni von La Repubblica. Sie fragt nochmal oder bittet darum, nochmal genauer zu erklären, wie es kommt, dass die Corona-Todesfälle in Deutschland steigen und so anders sind als während dieser ersten sogenannten Welle, als Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern so niedrige Todesraten vorwies.
Da gibt es leider eine ganz einfache Erklärung. Die haben wir auch schon wirklich sehr, sehr häufig gegeben. Wir haben ja eine Tabelle in unserem Situationsbericht, wo die Inzidenzen, also die Fallzahlen pro Altersgruppe man sieht. Und diese Tabelle haben wir jetzt nach 5 Jahren Alter aufgegliedert. Und man sieht eben leider, dass in den alten und hochaltrigen Altersgruppen die Inzidenzen am höchsten sind. Also wir haben jetzt, das kann ich kaum lesen, 631 pro 100.000 bei den 90 plus, bei den hochaltrigen Menschen. Und es ist so, und da gibt es auch eine neuere Publikation, die jetzt mal die Case Fatality berechnet, also nicht nur die Todesfallzahlen, die wir anhand der Meldezahlen berechnen, sondern mal anhand von systematischen Reviews überprüft. Dort wird angegeben, dass die, also wenn über 85-Jährige infiziert werden, davon sterben 15%. Ja? Case Fatality Rate 15%. Und bei denen in meiner Altersgruppe bis 60, 65, da sterben auch schon, ist die Case-Fatality-Ratio auch schon bei mehr als 1%, ich glaube 1,4%. Also je älter die Patienten werden, desto größer ist leider die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwer krank werden und versterben. Es hängt mit der Altersstruktur zusammen. Und darum nochmal diese Bitte, wenn wir insgesamt in Deutschland die Zahlen runterbekommen, dann werden natürlich auch die Infektionen nicht so schnell weitergegeben. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und wir können eben nicht alle Menschen schätzen, wir müssen das schützen, wir müssen das natürlich tun. Aber es gelingt eben leider nicht. Und je mehr die Menschen in Deutschland infiziert sind, egal welche Altersgruppe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben auf einen anderen Menschen in jeglicher anderen Altersgruppe übertragen wird. Das ist, die Altersgruppe ist der entscheidende Punkt. Und wir haben nun mal eine Demografie in Deutschland. Ich glaube, wir haben 27 Millionen Menschen über 65. Ich habe es nicht genau
im Kopf. Wir haben 23 Millionen über 60.
23 Millionen über 60. Also auf jeden Fall haben wir wir sind eine relativ alte Gesellschaft weltweit verglichen. Und darum ist dieses Virus für unser Land eben auch von besonderer Bedeutung. Das muss man einfach immer vor Augen haben.
Ich habe jetzt noch 4 Fragen hier im Saal, 3, die digital sind. Die würde ich gerne alle noch rannehmen, weil es auch noch mal andere Aspekte sind. Dann aber die Frageliste schließen, weil wir uns doch der Stunde nähern, die wir hier als Limit gesetzt haben in Corona-Zeiten für Veranstaltungen. Wir machen im Saal weiter bei Herrn Jung. Mit der Bitte vielleicht um kurze Fragen und möglichst kurze Antworten.
Ich versuche es. Auch nochmal zur alten Gesellschaft. Also die Ausbrüche in den Alten- und Pflegeheimen explodieren. Mich würde von Frau Žižek und Herrn Wieler nochmal interessieren, was Sie konkret fordern, beziehungsweise was jetzt am besten wäre, dagegen zu tun. Und Frau Büchs, Sie haben ja im Impfplan der STIKO die Bundestagsabgeordneten nicht priorisiert. Jetzt will Herr Schäuble und auch das Innenministerium, dass die Bundestagsabgeordneten schneller geimpft werden, also priorisiert werden. Was halten Sie davon?
Ja, ich kann ja mal anfangen, wenn ich darf. Also ich denke, da sind wir auf einem guten Weg in den Altenheimen. Die Hygieneregeln müssen immer beachtet werden. Wir müssen die Konzepte unterstützen mit Testungen, mit Antigen- oder PCR-basierten Testungen. Und die Leute müssen immer wieder neu aufgeklärt werden, dass eine Testung nicht die Hygieneregeln ersetzen kann. Ich denke, das ist eine große Gefahr, dass man sich da in falscher Sicherheit wiegt. Und natürlich auch die Impfung, die ja bald kommen wird, ist natürlich auch ein Schutz dann für die Altenheime. Und das sind, glaube ich, die größten drei Säulen, die wir haben. Also mehr testen, sowohl das Personal als auch die Besucher, als auch die Bewohner. Strikte Einhaltung der Hygieneregeln, Verwendung von FFP2-Masken, soweit das geht. Das ist bei den Bewohnern natürlich manchmal schwierig aufgrund der Erkrankung. Und die Impfung möglichst schnell dort einzuführen.
Ja, es gibt Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut. Wir haben gerade letzte Woche zusammen mit dem Pflegebeauftragten auch nochmal ein Papier erstellt. Da gibt es wirklich sehr, sehr klare Rezepte, wie man damit umgehen soll. Ich möchte aber noch mal was sagen. Wir haben, glaube ich, rund 800 oder 850.000 Menschen in der Hochaltengruppe, die so leben. Die ganzen anderen leben aber anders. Und die müssen natürlich auch geschützt werden. Und das heißt, die können wir eben nur schützen, wenn wir insgesamt die ganzen Zahlen nach unten bringen. Und dann muss man natürlich im täglichen Umgang, wir sehen das zum Beispiel bei den Altersinzidenzen, diejenigen von den alten Menschen, die noch selber unterwegs sind, mobil sind, die sich selber schützen können, die tun das auch in einem hohen Maße. Also das ist auch deren Verhalten natürlich wichtig. Aber wir haben eben diese Grundregeln, Abstand halten, Hygiene, Maske tragen vor allen Dingen. Wir haben Modellierungen, da gibt es ein International Health and Metrics Evaluation Institute. Wenn wir alle die Masken tragen, zu jeder Zeit in geschlossenen Räumen, reduzieren wir die Anzahl der Todesfälle und der Übertragungen. Wir haben Tools, wir müssen sie halt wirklich anwenden.
Wenn ich nur eins ergänzen darf, diese Hygienekonzepte des RKI gibt es seit April. Ja. Die Übernahme der Kosten für Schutzausrüstung in Pflegeheimen gibt es seit April. Die Pflegeversicherung zahlt seit April mittlerweile einige 100 Millionen Euro zusätzlich für die Schutzausrüstung in den Pflegeeinrichtungen. Wir haben zusätzlich seit dem 15.10. die Tests, neben den PCR-Tests, die vorher schon übernommen wurden, wenn der ÖGD es anordnete, die Schnelltests. Wir haben zusätzlich jetzt die 90.000 Pakete, die sind aber zusätzlich, weil ich manchmal den Eindruck habe, es wäre der Eindruck, dass diese 90.000 Pakete das erste Mal sind, dass Schutzausrüstung für Pflegeeinrichtungen zur Verfügung steht. Seit April können sie eingekauft werden und werden refinanziert und das passiert auch. Und wir bemühen uns übrigens auch gerade darum, das dann gegebenenfalls auch über eine Notzulassung bei monoklonalen Antikörpern, da wo es Evidenz gibt, wäre das genau die Gruppe von Patienten, wo man dann bei einer Infektion sehr frühzeitig dann eben nach ärztlicher Entscheidung, um auch dort einen schwersten Verlauf zu vermeiden, dann eben tätig werden würde. Auch dafür bemühen wir uns ganz zusätzlich. Und mir schon wichtig, seit April gibt es Konzepte und auch Übernahme der Kosten für Schutzausrüstung.
Bevor die zweite Frage beantwortet wird zu den Abgeordneten, würde ich noch mal zwei Fragen, die online reingekommen sind zum Thema Pflege, einfach zusammenstellen, dass wir bei dem Komplex vielleicht bleiben können. Die Kollegin Polona Fiaus von RTV Slowenien fragt, bleibt Deutschland dabei, dass die Besuche in Pflegeheimen noch immer möglich sind? Und Rasmus Buchsteiner von Media Pioneer fragt, welche Versäumnisse der Politik und der Verantwortlichen sehen Sie vor Ort, also in Pflegeheimen? Und warum hat es bis zur letzten MPK gedauert, mit einer Verpflichtung, das Personal in den Heimen regelmäßig zu testen?
Zuerst einmal grundsätzlich, das ist ja eine wahnsinnig schwere Balance zwischen der Aussage und auch dem Willen, Isolierung und, wie hat eine Pflegekraft gesagt im Gespräch mit der Bundeskanzlerin, das war wie Gefängnis ohne Gitter, die Situation im Frühjahr ganz ohne Besuche und ohne die Möglichkeit, dass die Einrichtung übrigens auch verlassen zu können. Auch da gab es ja Einschränkungen im Frühjahr, das wieder zu vermeiden und gleichzeitig bestmöglichen Schutz zu bringen. Und ich will auch mal eine Lanze brechen jetzt vor Weihnachten für die Pflegekräfte. Die stehen nämlich emotional von allen Seiten unter Druck. Die Angehörigen, die natürlich sagen, ich möchte aber meinen Mann, meine Frau, meinen Vater besuchen. Und natürlich die schwierige Situation in der Pflegeeinrichtung, die ist sowieso schon häufig nicht einfach, aber das noch zusätzlich. Und deswegen braucht es unbedingt, und die werden auch umgesetzt, Besuchskonzepte. Es wird auch an Weihnachten nicht jeder einfach kommen können, wann er oder sie will. Da muss man einfach um Verständnis bitten. Es geht nur nach Anmeldung, es geht nur in bestimmten Zeiten, es geht nur idealerweise nach einem vorherigen Test. Und das ist eben sozusagen die Suche nach der Balance zwischen bestmöglichem Schutz und gleichzeitig eben nicht absoluter Isolation. Wenn ein Ausbruch ist in einer Einrichtung, werden natürlich durch die Behörden vor Ort gegebenenfalls auch weitergehende Besuchsbeschränkungen und Einschränkungen umgesetzt. Und das bringt mich auch zu der zweiten Frage im Kern. Es ist ja schon so, ich meine, wenn ein Teil des Gesundheitssystems wirklich seit Beginn unter Dauerstress ist, und das ist anders als für die meisten anderen Bereiche des Gesundheitssystems, will man dazu sagen, im Sommer gab es für die meisten eine Phase, auch wo es mal ruhiger war. Die alten Pflegeeinrichtungen sind seit Frühjahr unter Dauerspannung und die dort Beschäftigten auch. Und die geben alle ihr Bestes in einer echt nicht einfachen Lage, was die Konzepte angeht, was die Hygiene angeht. Es geht immer noch besser und deswegen unterstützen wir bestmöglich und wollen vor allem auch finanzielle Sicherheit geben. Das ist das, was der Bund vor allem auch mit eben leisten kann, dass nicht auch noch das klar ist, dann kann man ja auch darauf verlassen. Die Kosten werden übernommen, die Konzepte, die entwickelt werden und anderes mehr. Aber es muss natürlich dann auch gelebt und umgesetzt werden vor Ort. Die Testpflicht ist als Pflicht was anderes als ein Angebot. Ist ja schon eine weitreichende Entscheidung. Was ist eigentlich mit den Beschäftigten, die sich nicht testen lassen wollen? Das hat auch gleich arbeitsrechtliche Konsequenzen und geht in viele Bereiche weiter. Und deswegen ist ein Testangebot, das gab es vorher schon, möglich zweimal die Woche, oder eine Testpflicht, schon ein ziemlicher qualitativer Unterschied. Und zu dieser haben sich eben die Länder jetzt am Sonntag auch ohne das, also schon auch mit Debatte darüber, was das für eine Maßnahme ist, aber eben dann entschlossen in dieser besonderen Lage.
Dann die Frage nach den Abgeordneten, Frau Büchs.
Genau, ganz kurz, vielen Dank. Das ist eine kleine Gruppe, aber ich verstehe, dass die viel Aufmerksamkeit erfährt. Wir haben formuliert, dass schon vorrangig priorisiert werden können Menschen, die in basalen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselrolle besitzen. Das heißt, da würde das Parlament in Auslegung, das obliegt ja der STIKO, das dann im letzten Fall auszulegen, tatsächlich eine solche Rolle zukommen, denn das Parlament muss laufen. Das ist eine zentrale Institution in unserer Republik. Man kann natürlich darüber nachdenken, das kann ich nicht einschätzen, ob es Möglichkeiten gibt, dass man da die Zahl noch reduziert. Also es muss eine Art Notausstattung zahlenmäßig, was die Abgeordneten anbelangt, mit Blick auf das Parlament haben kann. Aber das sind Dinge, da bin ich völlig überfragt. Insgesamt ist das Parlament eine zentrale Institution in unserer Gesellschaft und die Menschen, die das tatsächlich aufrechterhalten, auch nicht als solche einfach ersetzbar. Das sind ja gewählte Abgeordnete, da kann man nicht einfach jemand anderen hinstellen. Das haben wir auch formuliert. Also es geht auch um die Ersetzbarkeit. Das ist nochmal was anderes, wenn Sie da jemand anderen gleich Qualifizierten hinstellen können, der beispielsweise in einem Kraftwerk bestimmte Schaltstellen oder so versorgen kann. Aber das ist natürlich bei demokratisch gewählten Volksvertretern ein bisschen andere Situation. Deswegen verstehe ich, dass man diese Gruppe jetzt besonders in den Blick nimmt und da diskutiert, dass die auch sozusagen wie die Regierungsmitglieder behandelt werden.
Wenn ich als Bundesminister für Gesundheit und Abgeordneter eins ergänzen darf, die Gleichrangigkeit zu der gerade beschriebenen Gruppe sehe ich, aber ich werbe sehr dafür, auch in allen anderen Bevölkerungs- oder Berufsgruppen, dass wir zuerst einmal jetzt die auch in den Blick nehmen, die sich nicht aktiv selbst schützen können. Und das sind zum Beispiel Menschen mit Demenz. Da kann man nicht sagen, bitte eine Schutzmaske tragen oder anderes mehr. Diese Gruppe absoluter Priorität zuerst. Und dann, wenn wir Zug um Zug die anderen Gruppen und auch den Bundestag wie die Bundesregierung dann zu gegebenen Zeit drankommen lassen. Aber mir ist schon sehr wichtig ein Prinzip. Zuerst einmal die, die besonders gefährdet sind und anders als auch etwa Abgeordnete, sich nicht selbst zu schützen wissen, etwa weil sie eben entsprechend erkrankt sind.
Himmels Willen, ich will nicht falsch verstanden worden sein, das war schon in der Nachrangigkeit.
Das war jetzt auch weniger an Sie gerichtet, genau, als an die eigenen Kolleginnen und Kollegen.
Im Saal machen wir hier vorne weiter.
Ja. Georg Ismer vom Tagesspiegel. Herr Minister Spahn, ich hätte auch noch mal eine Nachfrage zu den Ausbrüchen in den Pflegeheimen. Das sehen wir besonders stark in Berlin. Und was man dort hört, wenn es zum Teil 100 Infizierte gibt in einem Pflegeheim, hat es dort keine regelmäßigen Testungen gegeben. Das scheint in der Umsetzung einfach schwierig zu sein. Könnte der Bund bei der Beschaffung vielleicht auch von Schnelltests noch stärker helfen neben der Kostenübernahme? Und müsste es nicht auch eine verpflichtende Testung über Schnelltests von Besuchern geben, jetzt gerade mit Blick auch auf die Weihnachtszeit? Das ist ja jetzt in dem Bund-Länder-Papier so mehr als, da steht, soll der Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Tests verpflichtend werden. Aber das könnte ja sein, dass das bis Weihnachten auch nicht rechtzeitig umgesetzt ist.
Also es haben einige Bundesländer, aus Bayern weiß ich es, auch umgesetzt, dass eben bei hoher Inzidenz, und in Bayern gilt das ja im Moment im Grunde für das ganze Bundesland, entsprechend auch einen Negativtest entweder gezeigt oder gemacht werden muss, auch für Besucherinnen und Besucher vor Betreten der Pflegeeinrichtung. Das macht ohne Zweifel je nach Inzidenzlage und wie gesagt, sie ist im ganzen Land oder in weiten Teilen des Landes im Moment sehr hoch, auch viel Sinn. Aber es können eben am Ende nur die Länder oder die Behörden vor Ort auch anordnen. Was die Frage der Testverfügbarkeit angeht, ist die mittlerweile sehr umfänglich gegeben. Und für die kleineren Einrichtungen sind es auch nicht selten die Verbände, die dann einkaufen und anderes mehr. Die Verfügbarkeit der Tests, das ist auch die Rückmeldung, die wir haben, wird immer weniger ein Problem. Das Problem ist das Personal, der Aufwand. Und ich will ja nur mal dazu sagen, die Pflege ist der einzige Bereich, in dem es für das Testen des eigenen Personals zusätzlich eine Vergütung gibt. In den Arztpraxen, in den Krankenhäusern, in allen anderen Bereichen ist das sozusagen inklusive. Wenn man das eigene Personal testet, wird es nicht extra vergütet. Bei der Pflege wird es, weil man gegebenenfalls auch zusätzlich Personal braucht, extra vergütet. Also dieser finanzielle Teil ist auch da nochmal adressiert. Aber natürlich braucht es im Zweifel dieses zusätzliche Personal. Einige Regionen machen das ja zusätzlich mit Unterstützung aus den Hilfs- und Rettungsdiensten. Theoretisch könnten es Studierende, Medizinstudierende oder andere Studierende auch unter medizinischer Anleitung und Aufsicht oder pflegerischer machen. Da gibt es unterschiedlich kreativ schon Konzepte, aber ich will schon sagen, dass insbesondere dieser Finanzierungsteil auch fürs zusätzliche Personal bei der Pflege gerade ganz besonders und exklusiv geregelt ist.
Eine Frage zum Thema Tests, Corona-Antigen-Tests von Panayotis Gavrilis dazu vom Deutschlandfunk. Er fragt, die Tests kosten zwischen 35 und 50 Euro. Warum sind keine kostenlosen Tests über Weihnachten möglich für alle, die ihre Familien besuchen wollen und durch einen Test das Infektionsrisiko minimieren können? Befürchten Sie hier keine Zweiklassengesellschaft, diejenigen, die sich das leisten können und diejenigen, die eben nicht?
Wir haben in der Übernahme der Testkosten auch zu Lasten, insbesondere auch der Beitragszahler und Steuerzahler, ja Regelungen vor allem mit Blick auf das Gesundheitswesen getroffen. Im Übrigen ist mittlerweile, ab heute, jedenfalls im Laufe des Dezembers, dass die Übernahme von Risikogebietsreiserückkehrern auch nicht mehr gegeben. Testkosten werden nicht mehr übernommen. Und gleichzeitig haben wir eine enorme Preisreduzierung. Ich meine, diese Tests haben sich selbst sozusagen auf Selbstkostenbasis testen zu lassen vor wenigen Wochen noch 160, 180, 130 Euro gekostet. Wir sind mittlerweile bei 30 bis 40 Euro an vielen Stellen im Selbstkostenbereich. Ich sehe den Punkt, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass wir für 80 Millionen oder 60 oder 50 Millionen Deutsche die Testkosten werden übernehmen können. Das halte ich jetzt allerdings andersrum auch nicht für darstellbar und schon gar nicht aus den Kosten der Krankenversicherung.
Im Saal geht es weiter bei Herrn Grimm. Ist es das Richtige? Ja.
Ja, Christian Grimm von der Augsburger. Herr Spahn, ich hätte eine Frage noch mal zum Shutdown, auf den Sie eingangs zu sprechen gekommen waren. Sie hatten ja vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass es aus der damaligen Sicht eigentlich nicht hätte zum Schließen zum Beispiel von Frisiersalons hätte kommen müssen. Und passiert genau wieder das. Die Schulen sollten so lange wie möglich offen bleiben. Sie haben häufiger betont, die Schulen sind kein Infektionstreiber. Nun passiert genau das. Werden jetzt eigentlich teilweise Bereiche in Haftung genommen, die eigentlich kein Infektionstreiber sind? Warum kommt es dann zu dieser harten Reaktion?
Die Frage ist ja andersrum. Wenn alle Bereiche kein Infektionstreiber wären, hätten wir ja keine Infektion an der Stelle. Natürlich ist immer die Frage, wie groß ist das Risiko von Infektionen? Das ist ja auch die Diskussion, die ich mit Gastronomen und anderen führe, die natürlich richtigerweise darauf hinweisen, dass sie gute Hygienekonzepte haben und zum Teil auch viel investiert haben in diese Hygienekonzepte und Schutzkonzepte. Aber das beste Konzept bringt es nicht auf Null. In dem Moment, wo sich Menschen begegnen, entsteht das Risiko bei einem Virus, das sich eben bei menschlichen Begegnungen überträgt, dass es zu Infektionen kommt. Wir können das Risiko immer nur weiter minimieren. Und auch in Schulen und Kitas ist das Risiko nicht bei Null. Wenn uns Studien zeigen, dass es möglicherweise bei Jüngeren unterdurchschnittlich ist, heißt es ja nicht, dass es bei Null ist. Gerade weil Herr Wieler die fünfjährigen Altersgruppen ansprach, bei denen wir die Inzidenz beobachten, gerade so ab 14, 15 in den Fünfer-Altersgruppen bis 15 bis 20, 20 bis 25 bis 30 ist neben den besonders Alten der zweite Bereich, wo wir besonders viele Infektionen haben. Und deswegen Kitas und Schulen so lange als möglich auf, aber eben so lange als möglich. Und in der momentanen Lage mit dem Infektionsgeschehen, der hohen Inzidenz, der Dynamik, die wir haben, ist jetzt eben sozusagen der Punkt erreicht, wo es eben nicht mehr möglich war, ohne die Dinge auch vernünftig in den Griff zu bekommen. Und zu Einzelhandel und Friseur, im Rückblick war es wahrscheinlich im Frühjahr, war es ja eine andere Lage. Wenn wir mal genau nehmen, sind wir gerade in einer schwierigeren Lage, als wir es im Frühjahr gewesen waren. Es gibt ja viele, die sagen, oder das können die Virologen und die Epidemiologen besser sagen, dass das nicht selten so ist, dass die zweite Welle heftiger wird als die erste, was, glaube ich, nicht nur mit dem Virus zu tun hat, sondern einfach auch mit der Einstellung von uns allen aus den Erfahrungen der ersten Welle. Aber wenn es aktuell um Einzelhandel und Friseure geht, wissen Sie, das Risiko ist ja nicht entstanden in dem Schuhgeschäft mit 20 Quadratmeter pro 20 Quadratmeter ein Kunde. Das Risiko ist nicht zuletzt entstanden, wenn Sie einfach in die Straßen schauen, auf dem Weg dahin, in den großen Shopping-Malls, in allen Bereichen drumherum, gerade auch in einem Monat wie dem Dezembermonat, der ja einer dann eben auch ist, wo da besonders Handel, Shopping in Anspruch genommen wird. Und deswegen sind wir eben nicht, weil ein Bereich besonders und alleine der Infektionstreiber ist, sondern weil wir insgesamt in der Gesellschaft in einem Umfang wieder Infektionsgeschehen gesehen haben, das uns hat aus meiner Sicht berechtigterweise vermuten lassen, dass wir in 2-4 Wochen noch in ganz anderen Situationen sind, jetzt zu dieser Entscheidung zu kommen. Und in so einer Lage zu sagen, nur damit ich am 1. September mit einer Aussage in Bottrop auf dem Marktplatz mal recht gehabt habe, darf jetzt aber bitte nichts passieren, fände ich keine verantwortliche Politik. Da muss ich eben akzeptieren, dass ich damit meine Einschätzung am Ende, ich hätte lieber richtig gelegen, ohne Zweifel.
Eine Frage, ähnlicher Aspekt. Sascha Meyer, dpa, fragt, die Fußball-Bundesliga und anderer Profisport sollen nun anders als im ersten Lockdown weiterlaufen. Ist das vertretbar und das richtige Signal, auch mit den nötigen vielen Tests?
Wen fragt er denn?
Das schreibt denn, ach doch, steht da an, Minister Spahn steht da.
Also zum Ersten, also die Frage der dazu zu nötigen Tests ist schon seit Längerem gar nicht mehr das Thema, insbesondere wenn es um die Schnelltests geht. Da ist die Verfügbarkeit sehr, sehr hoch mittlerweile. Und auch bei den PCR-Kapazitäten haben wir mittlerweile die Dinge wieder in einer gut handelbaren Größenordnung. Ohne Zuschauer, die entsprechenden Profisport, der ja Berufsausübung ist, den Teil muss man immer wieder dazu sagen, kann man immer darüber reden, ob das jetzt, da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Einschätzungen in der Gesellschaft. Die einen sagen, es ist zumindest was es dann noch auch gibt, mit dem man sich mal jenseits von Corona beschäftigen kann. Die anderen sagen, ist aber jetzt als Symbol vielleicht das Falsche. Fürs Infektionsgeschehen ist jetzt die Frage, ob in Deutschland am Wochenende in verschiedenen Stadien gespielt wird oder nicht, eine Größenordnung, aber wage ich jetzt mal die Aussage, mit der man insbesondere mit den Test- und Schutzkonzepten umgehen kann. Die Frage, wie das gesellschaftlich eingeordnet wird, ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Das ist vielleicht sogar eine 50-50-Sache. Das sage ich als jemand, der jetzt nicht per se ein ausgewiesener Fußballfan ist, aber andersrum stelle ich schon fest, dass das für viele halt auch wichtig ist, dass noch ein paar Dinge jenseits von Corona da sind. Und wenn das geht ohne Risiken oder absolut minimierten Risiken und sehr kleiner Zahl von Beteiligten in einem großen Stadion, dann ist das vielleicht, außerdem ist auch bald Winterpause da, oder nicht?
Da bin ich jetzt auch überfragt.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Die für heute letzte Frage geht an die von uns aus gesehen rechte Seite.
Dr. Schmidt-Senker, RTL, NTV. Herr Spahn, ganz kurz, weil ich die Meldung von der dpa gerade bekomme, dass die EMA nicht bestätigt gegenüber der Presseagentur, dass ein Impfstoff schon zum 23.12. zugelassen werden wird, sondern man geht nach wie vor vom 29.12. aus, auszuschließen sein Todesdatum nicht, sondern mal kurz Ihre Bewertung dieses Wirrwarrs um diese Zahlen. Das ist schon relativ wichtig für viele Menschen, denke ich mal. Und meine eigentliche Frage war nochmal nach der Corona-Warn-App. Da gab es jetzt nochmal einen eindringlichen Appell von Professor Nieder-Rümelin und auch Professor Janssens, diese App doch endlich mal schärfer zu stellen, so wie sie auch in Südkorea beispielsweise funktioniert, dass man eben den Gesundheitsämtern die Möglichkeit gibt, damit auch Infektionsketten wirksam zu unterbinden, nachzuverfolgen. Da wollte ich Sie nochmal fragen, Herr Minister, ob Sie da auch nochmal Handlungsbedarf sehen und vielleicht Druck ausüben möchten. Und auch Sie, Professor Wieler, würde ich fragen, ob Sie sich das wünschen würden, dass diese App besser funktioniert, als sie es momentan tut. Danke.
Also ich kenne jetzt die Meldung nicht, deswegen kann ich sie jetzt nicht kommentieren. Ich habe nur die Meldung vorhin gesehen und die Bestätigung, die es aus Brüssel gegeben hat. Wir werden da so oder so mit umgehen müssen. Ich jedenfalls werbe weiterhin so oder so für ein gründliches, aber auch zügiges Zulassungsverfahren, was eben auch im Interesse der Europäischen Union und der Akzeptanz für alles, was wir tun gemeinsam, ist, wenn das eben auch begründet, nachvollziehbar, ein gründliches, aber auch schnellstmögliches Zulassungsverfahren ist. Und ansonsten, da ich versuche, so wenig wie möglich auf mein Handy zu schauen, während ich bei Ihnen in der Pressekonferenz bin, kann ich das jetzt weder so rum noch so rum bestätigen oder nicht bestätigen. Das muss ich mir erst anschauen. Das zweite war die Corona-Warn-App. Wir haben ja letzte Woche, wie die Ministerpräsidentenkonferenz es vereinbart hat, auch eine Runde gehabt mit Ministerpräsidenten, Vertretern der Länder, mit den Entwicklern und der Bundesregierung, dem Bundesdatenschutzbeauftragten übrigens und dem BSI für die Sicherheit in der Informationstechnologie und hatten einen guten, konstruktiven Austausch, haben miteinander erörtert, wo auch unter unserer Prämisse von Datensparsamkeit und Freiwilligkeit es eben weitere Verbesserungsmöglichkeiten gibt, freiwillige Symptome oder Kontakttagebücher zum Beispiel, die wir ja auch in der Entwicklung sind und haben. Dass gleichzeitig aber das, also ich wissen Sie, Südkorea als Beispiel verstehe ich ja manchmal, aber da wird bis hin zu Kreditkartenabrechnung oder Gesichtserkennung in Teilen das Ganze verfolgt. Ich bin nicht sicher, ob, wenn wir mal die Überschriften verlassen, wenn wir wirklich hineingehen in das, was es bedeutet, einen anderen Ansatz zu haben bei der Corona-Warn-App, nicht nur die gleichen, sondern vielleicht sogar dieselben, die jetzt sagen, was ist denn immer mit diesem Datenschutz, dann die Debatte genau andersrum führen würden, nämlich über die Frage, auf was man denn noch alles zugreifen will, um damit umzugehen. Und das ist eine 50-50, ich weiß nicht, ich nehme das beim Bekanntenkreis, aber das zeigen auch die Umfragen, das ist eine 50-50-Sache. Viele sagen intuitiv, beim Datenschutz müsst ihr denn da immer so rigoros sein, könnt ihr nicht mehr. Und mindestens so viele sagen einem, wenn ihr mehr macht, ist diese App von meinem Handy verschwunden. Und wenn ich dann höre, verpflichtend die App, dann sage ich mir immer, was heißt denn verpflichtend? Ich kann doch nicht per Gesetz sagen, jeder muss auf seinem Handy diese App haben. Und schon gar nicht kann ich es kontrollieren. Und schon gar nicht kann ich kontrollieren, ob jeder sein Bluetooth immer anhat. Also ich frage mich immer, was dann aus den Überschriften so folgt an der Stelle. Und deswegen ist das Konzept, das wir haben, freiwillig, datensparsam, und gleichzeitig immer weiterentwickeln aus dem, was wir lernen, in dem Angebot, in den Möglichkeiten, in der Technik, die dahinter steckt, aus meiner Sicht dasjenige, das am meisten Erfolg verspricht, weil es eben auch die höchste Akzeptanz hat. Mitten in dieser Pandemie eine kontroverse Debatte, und die wäre kontrovers, da bin ich sehr sicher, über so eine Frage zu führen, ist nicht das, was Zusammenhalt schafft. Deswegen verbessern wir die App im Zusammenspiel von Bund und Ländern und allen, die gute Ideen haben, immer weiter, aber bleiben bei unseren Prinzipien.
Ja, ich kann da auch nicht viel zufügen. Ich möchte nur noch mal etwas Prinzipielles sagen. Wir haben eine Menge verschiedene Werkzeuge. Und ich fand eben auch die Aussage von Frau Ziesek ganz interessant. Man bietet Tests an, dann glauben manche Menschen, oh, jetzt bin ich freigetestet, jetzt bin ich negativ. Das sind alles verschiedene Werkzeuge, die alle mit Sinn und Verstand eingesetzt werden müssen. Der Grundsatz, wie wir diese Pandemie bekämpfen, ist, dass wir unsere Kontakte einschränken. Ja? Dass wir möglichst wenig weitertragen, dass wir wenig angesteckt werden. Und alle diese Werkzeuge, die wir haben, seien es Tools in den Gesundheitsämtern, seien es Tests, die wir einsetzen, um zu schauen, dass Hygienekonzepte stimmen, all das im gemeinsamen Zusammenspiel wird nur die Wende bringen. Jedes einzelne dieser Tools hat eine bestimmte Bedeutung. Aber es hängt vom Verhalten von uns ab. Als allerwichtigstes, dass wir diese Pandemie beherrschen. Ja? Insofern arbeiten wir an der Corona-Warn-App mit vielen zusammen, entwickeln wir die immer weiter. Aber es gibt eine Reihe von anderen Dingen. Ich sage es nochmal, der Grundsatz ist, wir müssen unsere Kontakte so weit wie möglich runterdrehen und aufs Notwendigste beschränken. Das ist das Ziel. Und alle die anderen Dinge helfen uns dabei. Es sind Hilfsmittel, aber sie ändern nicht die Problematik. Das muss wirklich jedem einsichtig sein. Ich habe letztens mit einem gesprochen, der sagte zum Beispiel, der Impfstoff ist da, das Problem ist gelöst. Das ist tatsächlich wahr. Aber erst wenn wir geimpft werden. Ja, das heißt also, diese Psychologie hinter manchen Dingen muss man schon durchdenken. Es ist wie ein Formel-1-Fahrer, der führt und sieht das Ziel und fährt rechts ran, parkt, sagt, ach, da ist ja das Ziel, ich habe gewonnen. Wir müssen eben leider, auch wenn bestimmte Mittel da sind, die wir nutzen, und zwar intelligent nutzen sollten, müssen wir die Grundsätze trotzdem behalten. Ich denke, das ist das Ziel für uns dann, all der Diskussion.
Danke. Damit sind wir am Ende. Keine Fragen hoffentlich offen. Danke Ihnen fürs Kommen. Danke vor allen Dingen auch unseren Gästen fürs Kommen. Tschüss.
Answer.